Ja, ich möchte gerade am Anfang ein bisschen im Bereich von Missionaren bleiben. Weil ich möchte starten mit der Geschichte von Bruder Andrew. Ich weiss nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist von Open Doors, der Gründer. Und wer mich schon mal predigen gehört hat, am Anfang, als ich da angefangen habe, jetzt ist schon die letzte und als ich glaube, etwa die erste Predigt hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die erste oder die zweite ist, bin auch nicht geschaut, habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt. Falls du sie also kennst, darfst du sie einfach noch mal hören. Der Bruder Andrew, der hat ja auch eine theologische Ausbildung gemacht. Und er war an einem Punkt, wo er tatsächlich seine Rasierklinge mehrfach hat müssen brauchen. Es hat schon ein bisschen weh getan, wenn er am Rasieren war. Er hat eigentlich nicht wirklich Zahnpasta noch gehabt. Und das nächste Semester hat auch müssen finanziert werden. Er hat also nicht gewusst, wie wird es weitergehen. Und dann hat er einen Tag lang auf der Straße in England nach einem Penning, nach irgendeiner Münze gesucht, wo jemand runtergefallen ist und er ist nicht fündig geworden. Und dann kommt er zurück zum Seminar oder zum Ort, wo er wohnt und dann hört er jemanden, der ihn ruft. Und er geht dort hin und vor ihm steht ein Mann, er kennt ihn aus den Patrick Slums. Er weiss, ja, der hat eigentlich eher ein bisschen Probleme mit Alkohol und der Mann sagt, hast du mir ein bisschen Geld? Bruder Andrew steht dort, entdeckt am Boden etwas Schimmern. Es war so ein Kiesboden. Und er merkt, oh, das ist ein Schilling. Und unbemerkt geht er ran, er nimmt den, steckt ihn ein und er weiss, der Schilling, der hat ihm jetzt genau noch gefehlt, dass er zumindest kann an diesem Seminar bleiben kann. Und er hat die Bitte von dem Mann im Ohr und denkt, soll ich dem das jetzt geben? Irgendwie weiss er doch, ich glaube, ich sollte es ihm geben. Und auf der anderen Seite denkt er, ja, für den wird es ja eh nur für seinen Alkohol brauchen. Und weiter denkt er, bei mir wäre es ja viel besser investiert. Wenn ich es behalte, kann ich studieren, dann wird ins Reich Gottes investiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Gedanken durch den Kopf sind. Und es war so ein Kampf von, soll ich jetzt dieser Stimme gehorchen, da vertrauen und sagen, hey doch, ich gebe den Schilling weg, obwohl das für mich kann bedeuten, dass ich weggehen muss von da, weil ich keine finanziellen Mittel mehr habe, außer Gott versorgt mich. Und er nimmt den Schilling und gibt ihm dem Mann. Und hat darauf vertraut. Spannend ist, ganz kurz darauf ab, ist ein Päckchen angekommen. Und in diesem Päckchen hat es mehr als ein Schilling drin gehabt. In dem Päckchen hat es genug gehabt, dass er sich auch wieder Rasierklingen hat können posten und auch Zahnpasta. Und er hat können bleiben. Und ja, es war, glaube ich, herausfordernd gewesen, in dem Moment den Entscheid zu machen, den Schilling wegzugehen. Aber es fängt ja eigentlich schon viel früher an in unserem Leben. Mit so Entscheiden, die gar nicht so einfach sind. Ich bin so aufgewachsen, dass man vor dem Essen immer gebetet hat. Man hat Gott gedankt für das Essen, das er einem gibt und ihn um seinen Segen noch bittet. Und das war wie so ein ganz normales Ritual. Das hat immer dazugehört. Spannend ist, dass wenn ich dann plötzlich mit dem Freund ist, der nicht Christ ist, das Gebet manchmal einfach weggeht. Plötzlich ist das nicht mehr so wichtig, obwohl ich überzeugt bin, dass oft der richtige Entscheid wäre, dort seinen Glauben einfach auszuleben, in einer Selbstverständlichkeit und zu sagen, hey, ich würde gerne noch meinem Gott danken sagen für das, dass er mich mit dem Essen versorgt. Und ich glaube, oft wäre es der richtige Entscheid, dort seinen Glauben zu zeigen. Und der Bruder Andrew, der hat den Kampf in einer anderen Situation wie gekämpft und gesagt, okay, doch, ich vertraue Gott und hat das gemacht. Aber heute wollen wir gar nicht mehr von ihm hören, sondern vom Joshua. Vor ein paar Wochen hat der Ralf Hörnli mal von ihm, also aus dem Joshua, 1. Joshua 1,9, hat er das als Segen gebraucht. Und zwar steht dort, ich mache es gerade erst bei der Bibel auf, steht dort, ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und darum wollen wir jetzt einfach mal in das Leben von Josua hineinschauen und schauen, was das heissen könnte, mit, was das könnte bedeuten auch für uns. Damit wir aber den Zuspruch, den Josua da bekommt, auch ein bisschen verstehen und wirklich die Ausweitung von dem begreifen können, glaube ich, müssen wir auch sein Leben noch mal ganz kurz und einfach über das Ganze drüber schauen. Von wo kommt der Josua überhaupt und wer ist er? Wem gibt Gott da den Zuspruch, bis mutig und stark, denn ich bin mit dir? Und zum einen können wir über den Josua sagen, er ist der Sohn vom Nun. Er hat eigentlich gar nicht Josua geheissen, sondern Hoshea, was so viel wie Retter bedeutet. Er war ein Diener von Mose. Und an Mose hat anscheinend der Name Hoshea, Retter, nicht ganz so gefallen. Und er hat ihn Jehoshua genannt. Das ist übrigens auch der Name, den wir als Josua kennen. Und das heisst, der Herr ist der Retter. Also der Mose hat irgendwie gefunden, hey, nein, Josua, du bist nicht der Retter, der Herr ist Retter und darum nenne ich dich jetzt anders. Also ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir das doch auch ein bisschen so vor. Und er war schon dabei gewesen in Ägypten. Also der Josua, der ist in Ägypten aufgewachsen. Er ist dann wahrscheinlich etwa 45 gewesen beim Auszug. Wenn ich das recht gerechnet habe, ja, beim Auszug war es 45. Und, also nicht ganz genau, man hat nicht ganz genau Alter. Und er hat erlebt die 10 Plagen, er hat erlebt, wie Gott sein Volk aus Ägypten führt, er hat erlebt, wie es durchs Schilfmeer durchlaufen, er hat auch erlebt, wo der Mose von Gott gesagt bekommen hat, hey, schlagen auf den Fels, und Wasser rausgekommen ist, weil das Volk mürrisch geworden ist und gesagt hat, wieso sind wir da in der Wüste, ich wäre lieber zurück. Das hat Josua alles erlebt. Er hat auch den ersten Tag erlebt, wo sie Manna am Boden gesammelt haben, womit sie sich ernährt haben. Er hat erlebt, wie Wachteln vom Himmel gefallen sind oder plötzlich am Boden gelegen sind, damit die Israeliten Fleisch haben. Und er ist der Oberbefehlshaber von der israelische Armee war, wo sie gegen Amalek in den Krieg gezogen sind. Das ist übrigens für die, die sich jetzt fragen, ja, Amalek, was ist jetzt das für ein Krieg? Das ist dort, wo der Mose hat müssen die Hände ganz weit oben haben, damit sie gewinnen. Und wenn die oben abgekommen sind, dann haben sie die Überhand wieder verloren. Und dann ist er angehöckelt und der Aaron und den anderen Namen habe ich jetzt gerade im Kopf, haben ihm dann die Hände durchgehabt, damit ja, Israel auch gewinnen kann. Und dort war Josua im Kampf unten dran. Und er hat erlebt, wie Gott den Sieg geschenkt hat. Josua war auch am Berg Sinai und hat gesehen, wie da die dunkle Wolke oben runterkommt, donnernd. Und alle, das ganze Volk hat Angst gehabt. Und der Mose einfach geradeaus läuft er in das Dunkle rein und läuft zu Gott, der sich in dem Dunkeln verborgen hat. Er hat den Mose gesehen, wie oder, ja, gesehen kann man jetzt nicht sagen, aber er hat mitbekommen, wie er eins zu eins mit Gott geredet hat, wie der Mose mit den Tafeln, mit den 10 Geboten wieder runtergekommen ist, mit dem Befehl, wie sie die Stiftshütte bauen sollen. Er hat gemerkt, wie, was für eine Realität Gott ist, wie mächtig er ist. Und dann, wo sie von dem Berg weitergehen, kommen sie vor das verheißene Land. Israel kommt vor das verheißene Land und dann kommen sie auf die Idee, 12 Kundschafter zu schicken. 12, die das Land Kanaan, das ihnen versprochen ist, erkunden sollen, bevor sie dann einziehen. Und der Josua und der Kaleb sind 2 von diesen Kundschafter gewesen. Und die kommen zurück nach 40 Tagen Und dann sagen zehn von denen sagen, wir sind in das Land gekommen, wo wir hingesendet wurden. Wir haben gesehen, hey, das ist fruchtbar, da gibt es so viel Gutes, da fließt wirklich Milch und Honig, da haben wir Essen, Verpflegung im Überfluss, das ist Reichtum, es ist ein gutes Land. Aber da sind auch riesige Menschen, vielleicht Nachkommen von den Engeln, zumindest wenn das Wort Anakiter, da sagen Anakiter, und man lässt darauf hindeuten, dass das Nachkommen von diesen Riesen sind, die man in der Bibel liest. Das sind riesige Menschen. Und die sind stark. Und ich glaube nicht, dass wir gegen die ankommen. Das haben die 10 gesagt. Aber der Kaleb und der Josua dann auch, die haben gesagt, hey nein, wenn der Herr es gut mit uns meint, dann wird er uns in das Land bringen und es uns schenken. Sie haben darauf vertraut und mit Gott gerechnet, dass er wird eingreifen wird, dass er stärker ist als das Land. Und wer Geschichte aus der Bibel kennt, der weiß, dass das Volk nicht auf den Josua und den Kaleb gehört haben. Nein, sie stehen vor dem Land und dann finden sie, hey nein, das ist so gefährlich, wir können da nicht einziehen. Gott, warum hast du und wieso? Und Gott reut es, er wird hässig und die Einsicht vom Volk Israel kommt spät. Und darum gehen sie ja dann 40 Jahre in die Wüste. Und 40 Jahre hat der Josua auch miterlebt, wie es einfach in dieser Wüste umeinander rennt. Wohlgemerkt, die Wüste haben sie vor einem Jahr durchzogen. Die haben 40 Jahre jetzt in diesem Bereich irgendwie müssen runterdrehen oder an Ort sein. Das ist, ja, ist nicht ganz ohne. Und jetzt, nach diesen 40 Jahren, steht der Josua da, wieder vor dem Land und ist Nachfolger von Mose. Und in dieser Situation spricht Gott drin. Und dort sagt er, sei nur ganz stark und mutig. Gib Acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Also nach dem Gesetz und nach den Büchern von Mose, wo wir ja auch lesen. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Höre nicht auf. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Höre nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denke Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Gott hat einen ganz klaren Auftrag für den Josua. Er sagt, das Land, das vor dir liegt, in das will ich euch führen. Und du sollst der sein, der mein Volk in das Land hineinführt. Du sollst der sein, der das Land am Volk auch verteilt und zuteilt, wer wo wird wohnen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mit einigen Herausforderungen zusammenhängt. Ich meine, ich habe vorher gesagt, der Josua hat den Mose gekannt. Und vielleicht wäre es ja wie am logischsten, wenn du so einen grossen Mann vor dir hast, dass jetzt der die wichtige Aufgabe noch zu Ende bringt. Und vielleicht war es auch ein bisschen beängstigend gewesen. Ich meine, der Mose war der, der mit Gott geredet hat, der vom Berg oben runtergekommen ist nach 40 Tagen und die Leute geblendet hat, wenn er sein Gesicht nicht verdeckt hat. Wer ist da, der Josua, schon im Vergleich zu dem grossen und einem der grössten Propheten und Anführer vom Land Israel? Ich glaube, das war nicht einfach, die Fußstapfen hineinzutreten. Und jetzt steht der Josua dort und schaut in das Land und denkt, vor 40 Jahren war das Volk ziemlich mühsam und hat nicht mitkommen. Sie haben nur Angst gehabt. Und ich kenne ja auch das Land. Wird das sich wiederholen? Und dort sagt Gott zu ihm, bist mutig und stark, ich bin mit dir. Etwas, was wir von Mose auch schon kennen. Auch zu Mose sagt Gott, ich bin mit dir. Der Mose hat ja Angst und sagt, hey, wer bin ich? Schon, dass ich dein Volk aus Ägypten führen soll. Und dort sagt Gott zu ihm, hey Mose, ich bin mit dir. Wir kennen also den Zuspruch auch schon von dort und Gott sagt das Gleiche zum Josua. Und ich glaube auch, dass es wie gar nichts Passenderes gibt in diesem Moment. Ich meine, der Josua hat ja wie gewusst, ich habe erlebt, Gott versorgt. Ich habe erlebt, dass Gott sie geschenkt. Ich habe erlebt, dass Gott treu ist und das Volk nicht im Stich lässt. Und er hat gewusst, wenn jetzt der Gott zu mir sagt, hey, ich bin mit dir, dann darf ich mutig vorangehen. Dann ist die Aufforderung, die Gott an ihn da hat, bis mutig und stark, dann ist das möglich. Weil der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Und ich denke, das hat ihm geholfen, dass er wie gewusst hat, dass Gott ihm sagt, hey, ich bin bei dir, ich bin treu und ich werde dich stärken. Ich werde dich heben und nicht loslassen. Ich werde mit dir sein. Und der Zuspruch, wo Gott da am Josua gibt, bin ich überzeugt, dass wir den auch hören dürfen von Gott. Dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott zu dir sagt, hey, bist mutig und stark, ich bin mit dir. Und das darf ich eigentlich einfach sagen, weil wenn man ein bisschen vorher liest, im 5. Buch Mose müsste es stehen, dort wird auch zum Volk gesagt, hey, sind mutig und stark. Und wenn wir aber dann weiter raus schauen, ins Neue Testament, in Matthäus 28, als Ende, in Vers 20, nach dem Missionsbefehl, sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, und ich werde mit euch sein, bis ans Ende dieser Welt. Und der Zuspruch, hey, ich bin mit euch, wo der Nachfolger Gottes gilt, ich glaube, der darf ich euch ohne Zweifel auch sagen, wenn du entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Ich glaube, dann bist du dabei und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob du in so einer speziellen Position wie ein Josua bist oder ein Pastor, ob du Landwirt, Landwirtin, Kaufmann oder Verkäufer bist oder im Büro arbeitest, im Ingenieurbüro, wo auch immer. Ich glaube, dann bist du auch damit angesprochen. Und ich würde eben sagen, ihr alle habt, oder wir alle, haben eine Aufgabe. Egal, ob ihr da oben steht, egal, ob ihr am Jugendleiten sind, am Teensleiten, im Kids-Treff unten oder einfach am Arbeiten sind. Ich glaube, unser Auftrag ist grundsätzlich, und wenn ich einen müsste picken aus der Bibel, in allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Und der Spurgeon, der Wilf hat ja letzte Woche von ihm geredet, hat gesagt, Spurgeon ist auch so ein unglaublich starker Prediger. Man sagt, der König unter allen Prediger, aber man soll nicht viel Gewicht drauf geben. Trotzdem lese ich heute etwas von ihm vor, weil ich finde, genau das, was ich jetzt gesagt habe, tut er so schön ausdrücken. Es ist ein bisschen zu einer anderen Zeit passiert. Ihr werdet das vor allem gegen das Ende hin dann auch merken, dass er da von Sachen redet, die wir nicht so kennen. Er sagt nämlich darauf, also so auf die Frage, hey, vielleicht denkst du, der Zuspruch gilt nicht zu dir. Da sage ich die Leute, wir sind nicht so an dem Werk des großen Königs, also Jesus, beteiligt, dass wir es tatsächlich Werk Gottes nennen könnten. Nun, Brüder, seid ihr in eurer Arbeit bemüht, Gottes Herrlichkeit erstrahlen zu lassen? Geht ihr einem rechtmäßigen Geschäft nach, von dem ihr keinen Zweifel habt, dass es anständig ist und bei dessen Ausübung ihr ausschließlich richtigen Prinzipien folgt? Seid ihr bemüht, Gott in euren Laden zu verherrlichen? Ihr könnt nicht alle Prediger sein. Wo blieben dann die Zuhörer? Viele Menschen wären am falschen Platz, wenn sie ihre normale Berufung aufgeben würden, um sich dem zu widmen, was so unschriftgemäß vollzeitiger Dienst genannt wird. Tatsache ist, dass das wahrhaftige Glaubensleben jenes ist, bei dem der Mensch seiner gewöhnlichen Lebensberufung oder seinem Beruf in der Haltung eines Christen nachgeht. Tust du das? Wenn ja, dann dienst du ebenso Gott beim Abmessen von Baumwollstoffen oder beim Abwiegen von Tee, wie Josua es tat, als er die Heviter, Jebusiter und Hethiter schlug. Mich hat das, als ich das gelesen habe, irgendwie hat mir das gefallen. So zu merken, eigentlich ist es nicht so wichtig, wo du bist. Wichtig ist, dass du es zur Ehre von Gott machst. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie sieht denn das in unserem Leben aus? Wie könnte man Gott die Ehre geben? Und ich bin dann so drauf gekommen, okay, wenn ich am Montagmorgen, ich arbeite am Montagmorgen immer im Ingenieurbüro, gefragt wird, was so am Wochenende läuft oder gelaufen ist, dass ich dann ja einfach davon erzählen kann, was ich erlebt habe. Und ich denke, dort können wir Gott Ehre geben, wenn wir nicht am Montag finden, hey, ich lasse das lieber aus, dass ich in der Jugendgruppe war, in der Kirche war und was ich mit Gott erlebt habe, weil ich könnte ja vielleicht schräg angeschaut werden. Ich glaube, es ist eine Art, um Gott Ehre geben, sich nicht für ihn zu schämen und einfach mutig zu erzählen, was man mit ihm erlebt, wenn jemand fragt, der vielleicht nicht an ihn glaubt. Ich denke aber auch, dass es Gott Ehre geben ist, wenn man im Restaurant betet. Oder eben mit anderen Personen, wie ich es am Anfang bei dem Beispiel genannt habe, aus meinem Leben, wo ich manchmal versucht bin, zu sagen, jetzt bete ich halt nicht vor dem Essen, beziehungsweise ich mache es im Stillen, damit es der andere nicht mitbekommt. Und oft hängt das zumindest bei mir mit Angst zusammen. Ja, wie schaut mich denn die Person an? Mein Gegenüber, wenn ich davon erzähle, dass ich an einen Gott glaube, der die Welt geschaffen hat, dass ich an den einzig wahren Gott glaube und alle anderen falsch sind, wie werde ich dann angeschaut? Was könnte das für Konsequenzen haben? Werde ich dann gemieden beim Arbeiten? Werde ich vielleicht sozial manchmal benachteiligt? Und ich meine, eigentlich haben wir es in der Schweiz noch angenehm. Wenn ich nach Mali oder auch in Mosambik weiss ich nicht, wie es ist, wenn man zu Gott steht. Dort erlebt man wirkliche Benachteiligung. Und wir haben irgendwie, und ich kenne es aus dem eigenen Leben, manchmal einfach Mühe mit schrägen Blick. Und hätten ja trotzdem noch die Gemeinschaft, die wir heute da haben, knapp 140 Leute, würde ich jetzt mal schätzen, heute, wo wir dürfen wirkliche Gemeinschaft haben. Was soll uns da eigentlich scheren, wenn jetzt eine Person oder auch ein paar beim Arbeiten sagen, sie wollen nichts mit uns zu tun haben. Und manchmal habe ich aber auch einfach das Gefühl, es fehlt uns der Mut. Vor einigen Wochen bin ich mit dem Auto unterwegs zum Arbeitskollegen, weil ich sein Haus mit der Rea zusammengehütet habe. Und das ist aber noch bevor wir das Haus gehütet haben, sind wir zum Essen eingeladen worden. Und irgendwie hat es mich dort so bewegt, dass Menschen, die Kirche bauen wollten, scheitern. Man liest ja immer wieder mal, dass ja, Führer von, da war es glaube ich gerade Hillsong, dass er, der bei Hillsong ist, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr, dass er gescheitert ist. Dass dort Sachen passiert sind, die Gott nicht gefallen. Und mich hat das zutiefst berührt auf dieser Autofahrt. Ich habe wirklich angefangen zu brüllen und dachte, das ist eigentlich ein blöder Moment zum Brüllen, weil dann sehe ich die Straße nicht mehr. Und dann bin ich bei dem Arbeitskollegen und er schaut mich an beim Essen und fragt dann so ein bisschen, hey, wie geht's? Also er fände es so schwierig, er sehe ja auch so viele Leute, die sagen, sie glauben, oder so viele Führer, so geistliche Führer hat er es, glaube ich, genannt, wo dann Missbrauch passiert, wo Machtmissbrauch herrscht und das auffliegt. Wie kann ich das sehen? Und ich habe dann rasch wirklich zuerst müssen überlegen, soll ich ihm jetzt wirklich einfach davon erzählen, was ich gerade so ein bisschen erlebt habe. Und habe es dann gemacht und habe wie gemerkt, hey, es ist so wichtig gewesen, dass ich ihm als als Robin, er kennt mich schon seit der Lehre, habe ich sagen, hey, es macht mich zutiefst traurig. Und es berührt mich zutiefst, dass Menschen, die tatsächlich, ich glaube, die haben Gott nachfolgen, so gescheitert sind und falsche Entscheidungen gemacht haben. Und ich glaube, so Sachen, dort mutig einfach erzählen bei den Menschen. Ich glaube, das heisst es, auch Gott Ehr zu geben. Es klappt nicht immer. Ich tue auch immer wieder mal aussehen, schweigen. Also aussehen, nein, eigentlich recht bewusst. Und denke im Nachhinein, hätte ich vielleicht besser einfach zu meinem Glauben gestanden. Es kann aber auch ganz aktiv sein, einfach treu deinen Job machen. Sagen, hey, klar stinkt es mir ab und zu, aber ich mache treu meinen Job. Und wenn vielleicht ein Vorgesetzter dir nicht so ganz passt, aber grundsätzlich hätte es nichts Schlimmes passiert, wenn du dich ihm unterordnest, dass du das machst. Wenn er nicht gerade von dir verlangt, irgendetwas zu machen, was völlig entgegen deinem Glauben ist, dann denke ich, dürfte man sich selber auch ein bisschen in den Hintergrund stellen und einfach dem Vorgesetzten dienen. Vielleicht ist er auch gar nicht so ein vorbildlicher Vorgesetzter. Dann kannst du aber ihm vielleicht auch helfen, ihn darauf hinweisen, vielleicht auch ihm zeigen, wie es könnte aussehen, einen besseren Vorgesetzten haben. Vielleicht findest du schon einen Weg. Frag Gott einfach mal, was er dir da würde aufs Herz legen für den Menschen. Und nach all diesen Gedanken müssen wir aber auch an etwas denken. Wir haben ja eigentlich ein Vorbild, das all das schon gemacht hat, das uns gezeigt hat, wie es geht, Gott die Ehre zu geben. Und ich rede hier von Jesus Christus. Ich meine, wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir, dass er zum einen hat er geredet und hat nicht sich geschämt, von Gott zu reden und zu sagen, was falsch läuft. Er hat wirklich sein Maul aufgetan, wenn er ihm den Schuh gedrückt hat. Er hat das Maul aufgetan, wenn etwas auch einfach falsch gelehrt worden ist und ist zu seinem Glauben gestanden. Er hat auch gesagt, Gott ist mein Vater, auch dann, wenn es geheißen hat, ja gut, dann steinigen wir dich, weil du hast dich jetzt gerade als Gott ausgegeben. Ja, und er ist auch so weit gegangen, dass er ja dann am Kreuz für uns gestorben ist. Und für mich ist das Kreuz, als ich das so ein bisschen angeschaut habe, mir einfach bewusst geworden, das ist ja ein völliges Verschenken von Jesus. Ihm ist die Beziehung zu dir und mir so wichtig, dass er sagt, hey, ich trage die ganze Konsequenz für dich. Und ja, du machst Sachen, die nicht gut sind, aber ich liebe dich und ich gebe mich hin. Und ich glaube, in dem hat er uns dient, wie kein anderer das je wird machen. Und er verlangt ja auch von seinen, oder sagt seinen Jüngern, hey, wer von euch der Größte will sein, der soll der Diener von allen sein. Und das hat für mich sehr wenig mit Egoismus zu tun. Und das sehe ich leider auch immer wieder in meinem Leben, dass ich recht einfach und schnell mal sehr egoistisch handeln kann. Gerade letztens im Ingenieurbüro, jetzt ohne die genaue Situation zu erwähnen, das würde wahrscheinlich zu lang gehen, ist aber ein Arbeitskollege auf mich zugekommen und hatte eine Bitte gehabt, dass ich etwas erledige. Und eigentlich ist es ganz klar für mich, das ist ja seine Aufgabe. Ich möchte das jetzt nicht machen, ich habe ja anders zu tun. Ich habe aber eigentlich gewusst, ich hätte genug Zeit dafür. Aber ich bin irgendwie zu bequem gewesen und ich habe gedacht, das wäre ja leichter, wenn ich jetzt die Aufgabe nicht auch noch machen würde. Und im nächsten Moment bin ich ein erschrocken ab meinem eigenen inneren Egoismus. Weil es hat mich nichts gekostet. Und es hat mich dann auch nichts gekostet, das einfach zu machen. Und er war mega froh gewesen. Und ich glaube, das ist auch eine Art, wie wir Gott Ehre geben können. Und vielleicht kommen dir noch ganz viele andere Herausforderungen in den Sinn, die ich gar nicht erwähnt habe. Aber ich denke, du darfst wissen, wenn du sagst, hey, ich will Gott die Ehre geben mit dem, was ich tue, dass der Zuspruch, sei mutig und stark, denn ich bin mit dir, für dich gilt. Rechne doch mit Gott, dass er auf seine wundersame Art und Weise, wie er es schon früher gemacht hat, auch wieder wird handeln. Dass vielleicht plötzlich überrascht bist, dass nicht alle gegen dich sind, wenn du mal zum Glauben stehst, dass du plötzlich merkst, hey, Gott hat die Menschen vorbereitet und ich trifft auf offene Türen für das, was Gott ihnen segnen möchte. Bist also mutig und lebe deinen Glauben öffentlich. Das heisst nicht, dass es einfach immer einfach wird. Davon lesen wir nichts. Es steht nicht, sei mutig und stark und alles wird dir ganz easy gelingen. Es steht auch nicht, und es wird niemand mehr über dich spotten, sich lächerlich machen, wird nicht geschrieben. Es steht auch nicht, dass alles, was du dir vornimmst, dir gelingen wird. Aber es steht, dass er mit dir ist. Er wird dir zur Seite stehen. Das kann heissen, dass er dir die richtigen Worte zum rechten Zeit schenkt. Es kann heissen, dass er aber dir auch kein Wort schenkt, dafür die Gelassenheit, nicht auf alles eine Antwort zu wissen, wenn mein Gegenüber mich mit Fragen löchert, wo ich keine Antworten darauf habe und nicht weiss, wie ich das erklären soll, warum und wieso Gott das zulässt, wie und warum Gott so funktioniert. Es kann heissen, dass wirklich schwierig ist, er dir aber einfach den Frieden schenkt und dir Perspektiven gibt fürs Vorangehen. Es sieht ganz unterschiedlich aus und bei Josua hat es auch nicht nur rosige Zeiten nach dem gegeben. Es hat Schlachten gegeben, die sie verloren haben, weil irgendjemand sich etwas angeeignet hat, was er nicht hätte sollen. Es hat aber auch Momente gegeben, wo wir wirklich sehen, Gott hat einfach den Sieg geschenkt und ist mit ihm gewesen. Und in dem Sinn möchte ich das dir heute zusprechen. Wenn du nachher im Gottesdienst am Montagmorgen einfach dein Leben Gott hinleist und sagst, hey, heute will ich zur Ehre von dir leben. Dass Gott dir das zuspricht. Sei mutig und stark. Fürchte dich nicht, schreck vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir.